Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Ein wichtiger Termin für die Artenvielfalt. Ab morgen diskutieren in Genf Vertreter von 183 Staaten über den Schutz von Elefanten, Giraffen, Schmetterlingen und über den Schutz von Tropenholz bei der Vertragsstaatenkonferenz des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten. Geht es unter anderem um den Handel mit Elfenbein. Mehrere Staaten im südlichen Afrika wollen Ausnahmen vom derzeit geltenden Handelsverbot. Wir berichten im Laufe dieser Sendung. Wir berichten heute außerdem über Lärm unter Wasser, über eine Salzwasserleitung entlang von Weser und Werra, die jetzt doch nicht gebaut wird, und im Verbrauchertipp über das Angebot an ältere Menschen, ihr Haus zu Lebzeiten an Investoren zu verkaufen und trotzdem weiter darin zu wohnen. Zu Beginn geht es jedoch um Verbraucherschutz. Jetzt zahlungspflichtig bestellen. Wer im Internet etwas kauft, bekommt diesen oder einen ähnlichen Hinweis angezeigt. Dann heißt es anklicken und das Geschäft ist abgeschlossen. Das ist seit einiger Zeit so vorgeschrieben, um sicherzustellen, dass niemand aus Versehen einen Vertrag abschließt und dann zur Kasse gebeten wird. Trotzdem sieht Bundesjustizministerin Christine Lambrecht weiteren Bedarf für Gesetzesänderungen für mehr Verbraucherschutz, unter anderem die Laufzeiten von Verträgen mit Mobilfunkbetreibern, mit Fitnessstudios und anderen Anbietern stehen dabei im Fokus. Johannes Kuhn in unserem Hauptstadtstudio. Was plant die Ministerin denn genau?
Der Entwurf hat verschiedene Elemente. Es geht um die Laufzeit von Verträgen, zum Beispiel Mobilfunk, Fitnessstudio haben sie genannt, Abos und solche Dinge. Also alles, was Abos und Mitgliedschaft betrifft, das war bislang ja oft 24 Monate. Das soll jetzt höchstens 12 Monate sein, wenn ich das abschließe. Das geht aber nicht nur, das geht aber auch darüber hinaus. Es geht nicht um die Mindestlaufzeit, sondern auch um die Verlängerung. Das kennen wir ja. Wenn wir nicht kündigen, dann läuft das ein Jahr weiter. Das soll künftig ebenfalls beschränkt werden, nämlich dass es sich nur noch 3 Monate verlängert. Und die Kündigungsfrist für Kunden, die wird auch verkürzt. Nicht mehr ein Vierteljahr vorher, sondern einen Monat. Und ein zweiter Teil, der betrifft noch die Telefonwerbung von Energieanbietern, die dann gleich am Telefon Verträge abschließen, obwohl der Mensch, mit denen die sprechen, gar nicht weiß, dass er jetzt den Anbieter wechselt und zu welchen Konditionen. Die Verbraucherschutzministerin beschreibt das so.
Ein großes Problem auch, dem Verbraucherinnen und Verbraucher sich ausgesetzt sehen, sind Telefonwerbungsangebote und dann auch der Abschluss beispielsweise bei so wesentlichen Diensten wie Energielieferungen. Und dass hier in Zukunft verpflichtend geregelt ist, dass die Einwilligung, dass die Bestätigung dieses Vertrages schriftlich erfolgen muss, dass die Verbraucherin, der Verbraucher auch die Möglichkeit hat, dieses zu kontrollieren.
Welche Missstände will die Ministerin denn damit abstellen?
Bei den Vertragslaufzeiten lässt sich das so ein bisschen als verbraucherfreundlicher Marktanschub interpretieren. Wir erinnern uns, die Mobilfunkverträge und die Konditionen haben sich in den vergangenen Jahren oft geändert. Aber die Kunden waren dann 24 Monate gebunden und konnten nicht gucken, kriege ich günstige Konditionen, wechsle ich vielleicht. Das soll sich jetzt eben ändern. Oder im Bereich Fitnessstudios, wo es ja auch oft mit der Kündigung schwer gemacht wird, wenn man dann das nicht mehr möchte und auf einem Vertrag mit Restlaufzeit von 12, 14 Monaten sitzt, dann ist das ja bares Geld. Letztendlich soll das den Wettbewerb fördern. Und bei der Telefonwerbung geht es so ein bisschen um das Thema Überrumpelung. Denn da werden mir am Telefon ganz viele Zahlen genannt. Ich weiß oft gar nicht, um was es geht. Und, sagen die Verbraucherschützer, ich weiß manchmal gar nicht, dass ich überhaupt einen Vertrag abschließe und das kein Beratungsgespräch ist.
Gibt es denn schon erste Reaktionen auf den Gesetzentwurf?
Die Union, also der Koalitionspartner, hat aus der Fraktion schon signalisiert, das machen wir mit, das sind auch unsere Positionen, sagen aber, jetzt warten wir mal auf die Details. Kritik gibt es von der FDP, da hat sich der zuständige Verbraucherschutzpolitiker Steffen Thome gemeldet. Der sagt, das ist ein sehr enges Korsett, lass es uns lieber so machen, dass nochmal in den Verträgen ganz genau reingeschrieben wird, wann die Leute kündigen müssen. Natürlich sind die Liberalen da eher darauf aus, dass nicht zu viel reguliert wird. Der Verbraucherzentrale Bundesverband findet vor allem die Telefonwerbung und die Dokumentationspflichten für wichtig, weil da auch viele Beschwerden kommen. Die Verbraucherschützer sagen aber auch, wieso nur bei Energieanbietern? Sie sagen, das größere Problem sind zum Beispiel die Telekommunikationsanbieter. Die sagen, die anrufen und sagen, ja, wir wollen ihren Vertrag verlängern und haben den und den Tarif. Und auch andere Branchen wie Versicherungen machen da eine Menge und locken auch Kunden in Verträge. Und zu den Mindestlaufzeiten 12 Monate, da sagen die Verbraucherschützer auch, das ist noch nicht mal das Minimum. In Dänemark zum Beispiel ist die Laufzeit nur 6 Monate.
Ab wann soll das Ganze jetzt gelten? Was ist die Laufzeit dieser Änderung des Rechtes?
Christine Lambrecht hat da schon signalisiert, aufs Tempo drücken zu wollen. Das geht jetzt erstmal in die Ressortabstimmung, ihr Entwurf. Das dürfte auch keine größeren Probleme haben. Man weiß allerdings nie, welcher Druck dann noch kommt von eben den Abo-Anbietern und denen, die dann sagen, wir können nicht so gut planen, wenn wir nicht mehr so Mindestlaufzeiten mit 2 Jahren haben. Aber es macht schon den Eindruck, dass sie wirklich dafür sorgen möchte, dass das am 1. Januar 2020 gilt.
Johannes Kuhn war das aus unserem Hauptstadtstudio. Wir sprachen über den Plan von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, die Laufzeiten von Abonnements zu begrenzen. Herzlichen Dank nach Berlin. Salz wird gebraucht, um Essen zu würzen, zum Baden in Industrie und Gewerbe und zum Auftauen von vereisten Straßen und Gehwegen. Um die 16 Millionen Tonnen werden allein in Deutschland pro Jahr an Salz produziert, doch es gibt ein Abfallprodukt bei der Beförderung, das die Ökobilanz von Salz deutlich trübt. Und dieser Abfall heißt Salz. Salzhaltige Laugen werden in Flüsse geleitet, was viele Fische und andere Tiere und auch Pflanzen nicht vertragen. Die Werra in Thüringen und Hessen war bisher besonders belastet und in der Folge die Weser. Eine große Pipeline, die Fernleitung Oberweser, sollte salzhaltige Abwässer aus dem Kali-Revier an der Grenze von Osthessen und Thüringen unmittelbar in die Weser leiten. Doch dieses umstrittene Projekt wurde gestern gestoppt. Die Einzelheiten von Ludger Fittkau.
7 Anrainerländer von Bayern bis Bremen sind es, die der Weser nicht noch mehr salzige Bergbauabwässer zumuten wollen, als sie ohnehin bisher aufnehmen musste. Die sogenannte Oberweser-Pipeline, genannt auch Werra-Bypass, wird deshalb nicht gebaut. Bis gestern war sie noch als politische Option für Salzlaugen aus dem osthessisch-thüringischen Kali-Bergbaurevier am Weserzufluss Werra vorgesehen. Mit der Pipeline sollten dort langfristig rund 5.500 Bergbauarbeitsplätze gesichert werden. Doch dies ist nun anders möglich, glauben die betroffenen Bundesländer. Sehr zur Freude von Umweltverbänden sowie der grünen hessischen Umweltministerin Priska Hinz.
Ja, ich bin sehr froh, dass wir heute in der Flussgebietsgemeinschaft der Ministerinnen und Minister festgelegt haben, dass der Werra-Bypass nicht gebaut werden muss.
Die Grünen, die in Hessen gemeinsam mit der CDU regieren, sahen die Pläne des Kasseler Bergbaukonzerns K+S für Abwasserpipelines Richtung Norden immer kritisch. Nicht zuletzt deshalb, weil wichtige Naturräume in Nordhessen betroffen gewesen wären. Das betont die hessische Umweltministerin nach der Konferenz mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen in Kassel.
Ich finde, das ist eine gute Nachricht für die Region, gerade hier in Nordhessen. Ein Werra-Bypass, die Oberweser-Pipeline, hätte große Auswirkungen gehabt, negativer Art für die Umwelt, indem die Pipeline von Osthessen hochgelegt hätte werden müssen bis zum Reinhardswald. Dort wäre ein großes Speicherbecken notwendig gewesen, auch nochmal ein großer Eingriff in die Natur. Das können wir jetzt ad acta legen.
Ursprünglich sollte die Salzabwasser-Pipeline bereits 2021 in Betrieb gehen. Doch der Protest dagegen war seit Jahren stark. Nicht nur von Umweltverbänden und Anrainerkommunen in Hessen, sondern insbesondere auch aus Niedersachsen. Denn an der Landesgrenze von Hessen zum großen nördlichen Nachbarland sollte die Pipeline enden und das Salzwasser in die Weser fließen. Sehr zum Ärger der Landesregierung in Hannover. Damit aber der Salzbergbau auch ohne die neue Abwasserpipeline aufrechterhalten werden kann, darf K+S in den nächsten Jahrzehnten Salzabwässer in alte Bergwerkstollen in 700 Meter Tiefe pumpen. Diese Laugen müssen allerdings so salzhaltig sein, dass sie chemisch nicht mit den massiven Salzpfeilern reagieren, die die Stollen in den Bergwerken abstützen. Die künftige Stabilität der Gruben sei in den vergangenen Monaten technisch ausreichend geprüft worden, sagt Michael Denk vom hessischen Umweltministerium.
Die Frage, inwieweit die Salzlauge die Pfeiler anlöst, die ist geklärt. Und zwar wird da nicht einfach dünne, ich sag mal sehr wässrige Lauge eingeleitet, sondern eine sehr hochkonzentrierte, die im Prinzip gesättigt ist. Und die greift dann die Pfeiler nur noch minimal an, sodass es keine negativen Auswirkungen auf die Statik dann des Grubengebäudes hat.
Grundwasserspeicher sollen ebenfalls nicht gefährdet sein, da die Salzlaugen deutlich tiefer als das potenzielle Trinkwasser eingelagert werden sollen. Der Salzbergbaukonzern K+S nahm außerdem im vergangenen Jahr in seinem Untertageabbaugebiet an der Werra eine 180 Millionen teure Anlage in Betrieb, mit der Salze aus den Laugen wieder herausgelöst und als zusätzliche Wertstoffe genutzt werden können. Die Abwassermenge des Werkes Werra kann damit bereits um ein Fünftel gesenkt werden. Das Unternehmen plant inzwischen den Bau einer zweiten Anlage dieser Art. Umweltverbände wie der BUND hatten das immer wieder gefordert, um die Versalzung der Werra sowie des Grundwassers zu stoppen.
Die Oberweser-Pipeline wird nicht gebaut, Ludger Fittkau berichtete darüber. Für uns Menschen ist Lärm ein häufiges Ärgernis. Nach einer Umfrage fühlen sich rund 3/4 der Befragten durch Straßenlärm belästigt. Auch Lärm aus der Nachbarschaft, aus Industrie und Gewerbe, von Luft- und Schienenverkehr werden nicht nur als störend empfunden. Die Gesundheit kann darunter leiden. Der Tierwelt unter Wasser geht es nicht besser als uns Menschen. Die Lärmbelastung im Meer ist in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten stark gewachsen. Schiffe, Bohrungen, militärische Operationen, der Bau von Windrädern und vieles mehr machen die See im wahrsten Sinne des Wortes unruhig. Im Ozeaneum in Stralsund informiert darüber zurzeit eine Ausstellung Peter Kaiser zu einem oft unterschätzten Problem.
Wie ich beobachtet habe, in der Antarktis gibt es im Moment viele Menschen, viele Touristen, die mehr und mehr jedes Jahr zu der Antarktis reisen. Zum Beispiel letztes Jahr waren es 46.000, so ungefähr die Größe von Stralsund. Und das bedeutet, dass wo es Menschen gibt, dann ist es auch laut. Und deshalb ist es jetzt nötig zu wissen, wie können diese Tiere eine lautere Umwelt ertragen.
Seit dem Zweiten Weltkrieg, sagt der französische Ornithologe Michael Beaulieu, ist es in den letzten 60 Jahren generell immer lauter in den Weltmeeren geworden. In einigen Regionen hat sich der Pegel pro Jahrzehnt sogar verdoppelt. Eine immense Schallkulisse ist entstanden, die inzwischen sogar Krebse tötet und Meeresvögel. Hauptlärmquellen sind die Rammarbeiten für die Offshore-Windkraftanlagen, dann militärische Aktivitäten, der allgemeine Schiffsverkehr und...
Wir haben die Airguns-Schallkanone, das sind diese seismischen Untersuchungen, wo Explosionen gezündet werden, viele, viele, viele hintereinander.
Die Airguns mit einem Schallpegel von bis zu 250 Dezibel sind 1000 Mal lauter als ein Schiff, sagt Dorit Liebers-Helbig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Stralsunder Ozeaneum.
Das sind Explosionen von einer Gewalt, dass fast alles, was sich in diesem Schallkegel befindet, wird regelrecht zerfetzt. Wenn man die Arktis sieht, Schallaufnahmen von der Arktis, nonstop wird dort geschallt nach Erdöl und Erdgas.
Das Ozeaneum ist sowohl ein Museum als auch eine Forschungseinrichtung. Gerade der Unterwasserlärm, sagt Walforscher und Museumsdirektor Harald Benke, steht zurzeit im Fokus der Arbeiten hier.
Was wir wollen, ist erstmal auch herausstellen, was sind es denn für Lärmquellen? Wie laut ist überhaupt ein bestimmtes Rammen von Windkraftanlagen? Und was ist aber auch schon generell an Lärm verursacht durch Tiere, durch Erdbeben, durch Regen in den Meeren?
Diana Mein, Pressesprecherin am Ozeaneum, weist darauf hin, dass auch entfernt von uns lebende Tierarten jetzt bedroht sind.
Pinguine zum Beispiel leben in der Antarktis, einem stark geschützten Gebiet. Und wir greifen dort trotzdem ein, zum Beispiel um Untersuchungen des Meeresbodens vorzunehmen. Und wenn das genehmigt wird von Bundesbehörden, dann muss natürlich auch klar sein, was für Auswirkungen haben diese Eingriffe.
Im Forschungsprojekt Hearing in Pinguins, das ebenfalls am Ozeaneum durchgeführt wird, untersuchen sowohl Michael Beaulieu als auch der Meeresakustiker Michael Dehne und dessen Kollegen aktuell das Hörvermögen von Pinguinen.
Unsere ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass Pinguine unter Wasser sehr gut hören können, beziehungsweise ihr Gehör auch bei großen Tiefen immer noch aufrechterhalten können. Das heißt, sehr wahrscheinlich haben sie direktionales Hören, sie können die Richtung zu einem Signal ermitteln und sie haben zumindest die Tendenz dazu, diesem Signal auszuweichen.
In der aktuellen Ausstellung Kein Lärm mehr am Ozeaneum wird, wie schon früher zum Thema Plastikmüll im Meer, vor allem Aufklärungsarbeit betrieben. Denn das Lärmproblem, sagt Diana Mein, ist nur wenig in der Öffentlichkeit bekannt. Ebenso die Frage, was man als Einzelner dagegen tun kann.
Natürlich kann man nicht ganz so viel als Einzelperson tun wie beim Thema Plastikmüll, aber man kann trotzdem, wenn man erstmal um das Problem weiß, seine eigene Handlungsweise hinterfragen und überlegt dann vielleicht, okay, wusste ich überhaupt, dass ein Kreuzfahrtschiff so einen immensen Lärm macht unter Wasser? Wusste ich überhaupt, dass der Jetski mein Vergnügen auch was anrichtet unter Wasser? Und auf solche Themen können wir hier natürlich schon aufmerksam machen.
Über Lärm unter Wasser war das ein Beitrag von Peter Kaiser. Wenn sie ohne Stoßzähne geboren würden, dann würde es den Elefanten in Afrika vermutlich deutlich besser gehen. Die Stoßzähne sind wegen des Elfenbeins bei Schmugglern beliebt. Der Handel ist weitgehend verboten, auch deshalb, weil legal und illegal gewonnene Ware kaum auseinanderzuhalten wären. Bei der Artenschutzkonferenz in Genf wird der Handel mit Elfenbein ein Thema sein. Im südlichen Afrika gehen die Ansichten hierzu auseinander. Aus Johannesburg ein Beitrag von Jana Gent.
Vor einem Jahrhundert noch gab es 100 Millionen Elefanten in Afrika. Eine 500.000 gibt es heute noch. Und sie brauchen ihre Stoßzähne zur Selbstverteidigung und für Kämpfe unter Artgenossen. Jedes Jahr sterben in Afrika 20.000 Elefanten durch Wilderei. Der Schwarzmarkt blüht, weil der Verkauf von Stoßzähnen, so schätzen Ermittler, nach dem Drogenhandel das zweitlukrativste illegale Geschäft der Welt ist. Simbabwe, Botswana und Namibia sind Heimat für fast 2/3 der grauen Riesen. Diese 3 Länder wollen nun wieder offiziell mit Elfenbein handeln. Botswanas Präsident Mokgweetsi Masisi begründet das so. Die Kapazität von Land ist begrenzt. Elefanten fressen 250 Kilogramm pro Tag. Ihre Population ist gewachsen und die Konkurrenz um Nahrung, um Wasser, um Land ist gestiegen. Das geht weit über die geschützten Gebiete hinaus. In Botswana sind das immerhin 40% unseres Landes. Das Verbot, Elefanten zu töten, hat Botswana nun aufgehoben. 400 Tiere dürfen jedes Jahr geschossen werden. Denn die Population wachse stetig, sagt die Regierung, auch außerhalb der Nationalparks. 130.000 Tiere leben dort nach Behördenangaben und pro Jahr würden es 3-4% mehr werden. Kitso Mokaila, der Umweltminister, rechtfertigt die jüngste Entscheidung so.
Conservation is in our DNA.
Naturschutz liegt in unserer DNA. Wir waren niemals rücksichtslos und werden niemals rücksichtslos sein. Jetzt möchte ich, dass die Welt voll und ganz versteht, dass wir weiterhin Verantwortung für den Naturschutz übernehmen. Aber auch unsere Verantwortung für unsere Menschen hat sich nicht geändert und wir müssen sie als Teil der Lösung betrachten. Umweltschützer sehen das kritisch. Elefanten sind intelligente Tiere. Sie wandern ab, wenn irgendwo Gefahr droht. Weil sie in Sambia erlegt werden durften, sagen Experten, sind Tausende von ihnen nach Botswana gekommen. Und in Sambia, sagte Mark Jones von der Born Free Stiftung kürzlich auf einer Kundgebung, habe die Landbevölkerung von dem Abschuss der Tiere überhaupt nichts gehabt.
We recently spoke to tribal chiefs and their advisors in Zambia who live in hunting areas.
Wir haben mit Stammesobersten in Sambia gesprochen, die in Jagdgebieten leben. Sie haben uns gesagt, dass es eine Lüge ist, dass ihre Gemeinschaften etwas von dem Gewinn abbekommen. Das ist Nonsens, völlig substanzlos. Sie sagen, sie hätten kein Geld gesehen. Von den Jägern bekommen sie keinerlei Hilfe. Auch Hage Geingob, der Präsident Namibias, bringt als Argument die Bevölkerung an. Wenn wir verkaufen, was zum Verkauf bestimmt ist, können die Menschen profitieren. Die Argumente von Simbabwes Präsident Emmerson Mnangagwa gehen sogar noch etwas weiter. Wenn wir verkaufen dürfen, was wir gelagert haben, dann deckt das unsere Ausgaben für den Naturschutz für die nächsten 20 Jahre ab. Ich bin für ein System, in dem die Gewinne aus dem Verkauf fair unter den Menschen aufgeteilt werden. Beobachter zweifeln das an, vor allem in einem Land, das wirtschaftlich vor dem Abgrund steht. Dass Gewinne tatsächlich den Menschen zugutekommen, halten sie für unwahrscheinlich. Johnny Rodriguez setzt sich in Simbabwe für Tierrechte ein und er meint, was die Regierung sagt, das stimmt nicht. Es sind doch Minister und deren Familien, denen Land gehört, Safari-Parks und all sowas. Die Leute haben doch nichts davon. Es funktioniert doch gar kein System mehr. Die Bonzen haben doch das Geld und die Leute, die es bekommen sollen, kriegen gar nichts. Südafrika hält sich offiziell betont zurück in dieser Diskussion. Zuständige Behörden glauben aber auch, dass die Preise für Elfenbein sinken würden, wenn der Handel damit wieder erlaubt werden würde. Die Länder weiter nördlich in Afrika sind geschlossen dagegen, den Schutz für Elefanten zu lockern. Der Kontinent ist uneinig darüber, wie mit einem seiner markantesten Tiere künftig umgegangen werden soll.
Soll das Handelsverbot für Elfenbein aufgeweicht werden? Über die Diskussion darüber in Afrika berichtete Jana Gent.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Das eigene Haus bietet Sicherheit im Alter. Im Eigenheim muss man schließlich keine Miete zahlen. Wer finanziell klamm ist oder keine Erben hat und dem man das Haus nach dem Tod vermachen will, kann noch mehr herausholen. Es ist auch möglich, das Haus an Investoren zu verkaufen und trotzdem ein Leben lang darin mietfrei zu wohnen. Das hört sich nach einer attraktiven Ergänzung zur Rente für Kinderlose an. Doch das Modell hat auch seine Tücken. Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer.
Es klingt eigentlich alles optimal. Benötigt man im Alter mehr finanzielle Mittel, als es die monatliche Rente leistet, verkauft man sein Haus, muss nicht umziehen und alle Probleme sind gelöst.
Ich muss weder einen Stuhl oder einen Tisch zur Seite rücken, bekomme dafür aber auch so viel Geld, was mir eigentlich bis zum Ende des Lebens ausreichen würde.
Erklärt Mesut Yekilmaz, Immobilienfachmann aus München, das Geschäftsmodell der Immobilienverrentung. Das Prinzip ist einfach. Eine selbstgenutzte Immobilie wechselt den Eigentümer. Der Verkäufer sichert sich im Gegenzug das Wohnrecht oder ein lebenslanges Nießbrauchsrecht und muss auch für Instandsetzungen oder Reparaturen nicht mehr aufkommen, ähnlich wie ein Mieter, nur ohne Miete zahlen zu müssen.
Die Senioren, die quasi nach wie vor das Recht haben, in dieser Wohnung zu wohnen, die zahlen da nur noch die umlagefähigen Kosten, das, was sie verbrauchen, Heizung, Warmwasser. Alle weiteren Kosten wie Rücklagenbildung, Sonderumlagen und, das übernimmt dann der neue Investor, sprich der neue Eigentümer. Und wenn in den nächsten Jahren da mal höhere Reparaturen am Haus gemacht werden sollten, dann sind die Senioren aus dem Schneider raus.
Hat man sich nur das Wohnrecht gesichert, weil man sowieso plant, in 10 Jahren umzuziehen, dann erlöschen bei Auszug alle Rechte. Senioren, die sich das Nießbrauchsrecht gesichert haben und dann von dem Geld des Hausverkaufs eine Reise machen möchten oder doch in ein Seniorenheim umziehen müssen, profitieren von einem weiteren Recht, so Yekilmaz.
Wenn er doch mal früher ausziehen sollte, hat er sogar die Möglichkeit, die Immobilie weiterhin zu vermieten und er erzielt auch die Mieteinnahmen.
Tatsächlich liegt der Knackpunkt im Detail. Für das Wohn- bzw. lebenslange Nießbrauchsrecht muss der Hausbesitzer beim Verkauf einen Abschlag auf die Verkaufssumme hinnehmen, je nach Lebenserwartung. Dieser Abschlag auf den eigentlichen Verkaufswert des Hauses kann bis zu 50% oder gar 60% betragen, je nach Alter des Verkäufers. Deshalb lohnt sich das Modell nur für Hausbesitzer ab 65 Jahren, gibt der Immobilienmakler zu. Vor einem derart hohen Abschlag warnen auch Verbraucherschützer.
Bestimmt gibt es Situationen, wo einem nichts anderes übrig bleibt, dass wenn man doch drin wohnen bleiben möchte, aber auf der anderen Seite zu wenig Geld hat, so ein Angebot anzunehmen. Aber dann würden wir empfehlen als Verbraucherzentrale, dass man dort wenigstens 3 bis 4 Angebote sich erstellen lässt.
Eine Immobilienrente sei grundsätzlich nur für Hausbesitzer interessant, die keine Erben haben oder ihnen das Haus nicht vererben wollen, betont Merten Larisch von der Verbraucherzentrale Bayern. Grundsätzlich solle man darüber nur nachdenken, wenn man unbedingt Geld benötigt, aufgrund einer kleinen Rente zum Beispiel oder Finanzengpässen. Seine Alternative: man könne das Haus verkaufen und es von dem Käufer wieder zurückmieten. Oder?
Sich eine altersgerechte Wohnung, die top ausgestattet ist für medizinische Dienste, vielleicht bis hin zu Pflegedienste zu suchen, wo das Leben viel, viel einfacher wird.
Eine kleinere und seniorengerecht ausgestattete Wohnung passe im Alter oft besser als das eigene Haus. Und wirtschaftlich vernünftiger als eine Immobilienverrentung könne ein Umzug auch sein.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Sie können ihn und die anderen Beiträge in unserer Audiothek-App nachhören und zum Teil auch im Internet unter deutschlandfunk.de nachlesen. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen gleich die Informationen am Mittag mit Ann-Kathrin Büsker am Mikrofon. Und darin geht es unter anderem um die Kandidatensuche für den SPD-Vorsitz und um die Forderung von Umweltverbänden für mehr Klimaschutz.